Wir möchten dir herzlich danken, dass wir jetzt wieder hier sein können, um gemeinsam dein Wort zu hören. Hab vielen Dank, dass du uns die ganze Zeit hier schon so gesegnet hast. Und bitte sei jetzt auch mit uns, wenn der Erwin zu uns spricht. Bitte öffne unsere Herzen, dass wir seine Worte richtig verstehen können. Bitte sprich du zu uns durch ihn. Und bitte wirke mit deinem Geist auch an uns, dass es doch unser Herz wirklich verändert, dass es doch deine Worte ganz in sich aufnimmt und dass wir in dein Bild umgewandelt werden. Bitte sei jetzt mitten unter uns und segne uns und hab vielen Dank dafür. Amen.
Ich begrüße euch wieder ganz herzlich, liebe Geschwister. Meine Freude ist unendlich groß, teils. Und andererseits habe ich ein wenig Traurigkeit in meinem Herzen, dass es manchmal so kommt, wie es fast immer kommt, dass vieles, was gesagt ist, was zum Leben dienen soll, leider sehr oft missverstanden wird. Und das geschieht, ich weiß es nicht warum, ich möchte es dem Herrn überlassen, aber ich sehe auch darin seine Gnade, dass wir wachsen dürfen und wir dürfen in dieser Situation auch ihn preisen. Ich möchte etwas klären. Ich hatte gesagt, dass Ernährung oder die Kleidungsreform uns nicht in den Himmel bringt. Und das ist meine vollkommene Überzeugung. Das bedeutet jedoch nicht, dass wenn Christus in mir wohnt, in mir lebt, er auf einmal beginnt, seinen Körper zu schaden. Dieser Leib, den ich habe, den wir alle haben, hat Christus bei seinem Tod erkauft. Das bedeutet, wenn er in uns lebt, wird er persönlich auf diesen Leib Acht haben. Er wird alles tun, um diesen Leib zu pflegen. Und er ist auch der Einzige, der diesen Leib pflegen kann. Wir können äußerlich zwar Werke tun, um uns zu reinigen, um uns rein zu halten, äußerlich. Aber habt ihr mal diese Seite bedacht, was der Geist für eine Auswirkung auf den Leib haben kann? Bruder Jean Klein hat darüber ein Studium gemacht. Es ist ein wundervolles Studium. Die Auswirkungen der Psyche auf den Leib. Und das ist eine Seite, die wir allzu wenig verstehen. Deswegen kommen die Krankheiten gar nicht so sehr von falscher Ernährung, obwohl viele Krankheiten daraus resultieren. Aber das, was am gefährlichsten ist, ist die Psyche, ist der Geist, ist ein kranker Geist. Daraus resultieren alle Krankheiten. Denn aus einem kranken Geist beginnst du eine falsche Ernährung. Aus einem kranken Geist beginnst du all diese Dinge. Und so ist unser Problem nicht, dass wir versuchen, dies oder jenes zu tun. Unser Problem ist die Neugeburt. Und deswegen möchte ich das zuvor klären, dass Christus selbst sehr wohl fähig ist, Acht zu haben auf seinen eigenen Leib. Dieser Leib gehört nicht euch. Wisst ihr nicht, dass ihr teuer erkauft seid und nicht ihr euch selbst gehört? Das sind die Worte Jesu. Und das ist das Problem, das wir haben. Dass wir allzu wenig Vertrauen in den Geist Gottes haben, dass er selbst sehr wohl fähig ist, uns zu führen, sehr wohl fähig ist, uns zu leiten und uns in der Ernährung zu helfen. Ich bin für Ernährungsreform, ich bin für Kleidungsreform. Aber das, wenn das nicht Christus in mir tut, ist das umsonst. Ist das umsonst. Beachtet, deswegen habe ich auch gesagt, worüber ich hier spreche, sind nicht Werke. Vergesst diese Dinge. Die gehören der Vergangenheit an. Wovon ich spreche, ist die vollkommene Erlösung in Christus von dem ewigen Leben. Davon spreche ich. Deswegen, obwohl ich denke, dass Ernährung sehr wichtig ist und ich empfehle euch, jedem Einzelnen, dass er sich interessiert für richtige Ernährung und schaut, was der Leib braucht. Aber ich möchte das klarstellen und das ist das, was ich gemeint hatte, dass Ernährung uns niemals irgendwo hinbringen wird. Es wird unseren Leib reinhalten, ja. Wir werden dadurch vielleicht einen schärferen Verstand haben, ja. Es hilft uns dabei, dass wir nicht durch Krankheiten versucht werden, den Herrn zu verlassen. Aber es wird uns niemals in den Himmel bringen. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Denn wir suchen die Erlösung. Wir suchen nicht eine bessere Lebensweise. Dann müssen wir auf Seminare gehen, wo Ernährung betrachtet wird, wo Kochkurse gemacht werden. Dort lernen wir gute Ernährung. Und ich empfehle es euch sogar. Aber worum es hier geht, ist das ewige Evangelium, die Erlösung in Christus. Und deswegen bitte ich euch, dass ihr das unterscheiden lernt. Ich bin nicht gegen all diese Dinge. Viele haben zu mir gesagt, du bist gegen Werke, weil sie nicht geistlich beurteilen können. Ich spreche die ganze Zeit von Werken. Aber diese Werke, von denen ich spreche, sind nicht meine kranken Werke, sondern sind die Werke Christi. Die sind vollkommen gesund. Und das sind die Werke, die Gott akzeptieren kann. Alle anderen Werke kann er nicht akzeptieren, denn die kommen von einem Menschen, der aus dem Innersten nur Sünde hervorbringen kann. Deswegen kann er das nicht akzeptieren, wie Bruder Martin das vorgelesen hat. Gott kann nicht, er verlangt Reinheit und Vollkommenheit, wie er rein und vollkommen ist. Das bedeutet, wir können nicht so werden. Habt ihr schon mal versucht, so zu werden wie Gott? Das ist Buddhismus, Hinduismus, Katholizismus, aber nicht Christentum. Keiner kann so werden wie Gott. Das ist Gotteslästerung. Deswegen müssen wir uns das schenken lassen von Gott. Gott kann uns seine Gerechtigkeit geben. Gott kann uns seine Reinheit, seine Heiligkeit geben. Aber das tut er nur durch den Glauben. Und deswegen spreche ich die ganze Zeit davon, was wir als Medizin betrachten sollten. Und zwar die einzige Medizin. Und das ist der Glaube. Und deswegen sprechen wir, wenn ihr Geschwister erkannt hättet, oder wenn ihr, wie viele Geschwister sagen, ich war auf vielen Seminaren und habe viel gesprochen. Und viele haben zu mir gesagt, ich kenne das doch schon. Sie haben das doch gehört. Auch so lange kenne ich das, ich habe das schon studiert, da warst du noch, was weiß ich wo. Und ich habe mir gedacht, wenn du bekehrt wärst, würdest du dich mit mir freuen. Das ist der Punkt. Wer bekehrt ist, der freut sich endlich, dass das Evangelium verkündigt wird. Sieg über Sünde verkündigt wird. Aber leider gibt es die, eben die am lautesten sagen, ich kenne das, die sind am meisten dagegen. Es ist ein Widerspruch in sich. Aber es erfüllt mein Herz mit Trauer, einerseits. Andererseits empfinde ich das als sehr, sehr positiv. Denn wären diese Dinge nicht, würden wir immer noch irgendwo sitzen und würden denken, auch uns geht es so gut. Wir kennen uns darin aus. Und das rettet uns. Das rettet uns nicht, Geschwister. Obwohl es unserem Leib hilft. Und Gott verlangt, dass wir auf unseren Leib aufpassen. Selbst er wird unseren Leib bewahren. Und er wird uns zu dieser Information führen, durch die wir wissen dürfen, wie wir unseren Leib bewahren. Aber doch nicht wir, Geschwister. Das hilft uns nicht, wenn wir denken, das würde uns heiliger machen oder besser machen in Gottes Augen. Wenn es um Kleidung geht, ich sage euch, in der Dusche sieht jeder gleich aus. Unter der Dusche. Im Bad. Gott kennt uns. Gott braucht uns nicht in einer bestimmten Kleidung zu sehen, um zu sagen, jetzt gefällst du mir, jetzt bist du wie ein Christ. Nein, das hat damit nichts zu tun, es wird uns nicht retten. Aber wir wissen, dass Christus sich immer stets richtig kleidet, wenn er irgendwo hingeht. Das ist der Punkt dabei. Also vermix das nicht, Geschwister. Das ist das, worauf ich hinaus will. Wir sollen das nicht vermischen, das Evangelium mit dem, was nicht Evangelium ist. Was das Evangelium zwar fördert, ja, aber nicht selbst das Evangelium ist. Das Evangelium ist Christus, der Gekreuzigte. Damit haben wir angefangen, erinnert euch. Paulus ging umher und hat gepredigt, was? Ich hielt es unter euch nichts anderes, richtig unter euch nichts anderes zu wissen, als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das war alles, was er wusste. Und deswegen ist es so wichtig, denn das ist die Botschaft, die auch die drei Engel bringen in Offenbarung 14. Das ist die Dreifachengelsbotschaft. Es ist Christus, der Gekreuzigte. Aber sehen wir uns mal diese Botschaft ein wenig an. Gerechtigkeit durch den Glauben. Also denkt nicht, dass ich gegen irgendetwas dergleichen bin. Weder Ernährungsreform noch Kleidungsreform. Nein, ich bin sehr dafür. Aber ich bin dagegen, wenn jemand sagt, das rettet uns. Denn das rettet uns nicht. Und wenn ich dadurch Feinde mir zuziehe, fein. Es ist mir nicht wichtig, ob Menschen mich deswegen mögen. Christus haben sie verworfen, sie wollten ihn ständig steinigen deswegen. Weil er alles gebrochen hat, sämtlichen Gesetze. Er hat die Hände nicht gewaschen vor dem Essen. Und die Juden sind gekommen, warum tust du das nicht? Meine Hände sind sauber, wozu soll ich sie mir waschen? Dieses Gesetz gilt nur für jemanden, der ständig es vergisst, seine Hände zu waschen. Merkt ihr? Wenn ich auf mein Leib Acht habe, braucht mir niemand zu sagen, hab Acht auf dein Leib. Christus braucht niemand zu sagen, hab Acht auf dein Leib. Er ist der, der am perfektesten, am vollkommensten Acht haben kann auf seinen Leib. Deswegen trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nicht nach irdischen Dingen. Habt ihr es vergessen? Wir haben diesen Vers so lieb gewonnen. Also trachtet nach dem Reich Gottes, sprecht es nicht nur. Und dann wird euch alles zufallen. Es wird euch Gesundheit zufallen, es wird euch Reichtum zufallen und alles andere. Aber wir dürfen Dinge nicht vermischen, Geschwister. Es ist sehr gefährlich. Weil andere vor allem, wenn wir es auch richtig verstehen, aber wenn wir es in einer Art und Weise ausdrücken, wie es unsere Mitmenschen falsch verstehen können, bauen sie sich in ihren Köpfen ein vollkommen falsches Evangelium auf. Und sie werden zugrunde gehen deswegen. Deswegen macht ihnen kein schlechtes Gewissen deswegen. Wenn einer Probleme hat damit, in Ordnung. Er darf in dem Herrn wachsen. Aber nicht, dass ihr anfangt, ihm zu sagen, du musst das machen, sonst bist du dies oder du bist jenes. Oder du gehörst unter die Heiden, wenn du das tust. Oder du tust dies oder jenes. Es ist gefährlich, Geschwister, jemanden dort hinzudrängen. Deswegen ermahne ich euch. Das ist wichtig. Wir müssen das Evangelium predigen. Und niemandem ein schlechtes Gewissen machen, sondern ihn zu Christus bringen. Wir haben heute Jesaja 64, Vers 5 gelesen, wo es heißt, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und wir haben gesagt, diese Gerechtigkeit, die wir besitzen, ist eigentlich keine Gerechtigkeit, sondern es ist eine Krankheit, die um sich greift, die Bazillen, die vermehren sich und es entsteht eine riesige Krankheit und wir können dem nicht helfen. Alles, was wir tun, produziert noch mehr Bazillen, noch mehr Krankheit. Deswegen ist unsere Gerechtigkeit gar keine Gerechtigkeit. Im Gegenteil, es ist etwas Schreckliches. Und es ist von unserer Natur hier die Rede. Verlesen wir Römer 3, Vers 20. Hier heißt es, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das bedeutet, das Gesetz gibt uns keine Gerechtigkeit, denn es vermag nicht, uns Gerechtigkeit zu verleihen. Wenn ihr Gerechtigkeit sucht und versucht, diese Gerechtigkeit im Gesetz zu finden, habt ihr euch geschnitten, dort werdet ihr keine Gerechtigkeit finden. Das Gesetz ist selbst Gerechtigkeit, vermag aber nicht, uns Gerechtigkeit zu schenken, weil wir geschwächt sind durch das Fleisch. Das ist das Problem mit uns. Wir können diese Gerechtigkeit nicht haben, nicht tun, denn wir sind geschwächt. Das ist das Problem hier. Lesen wir Galater 3, Vers 21. Hier sagt Paulus, wie ist dann das Gesetz gegen Gottes Verheißungen? Das sei ferne, denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Das bedeutet, wenn es ein Gesetz gäbe, das dir Leben geben kann, Gerechtigkeit geben kann, so käme ja die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber er sagt, es gibt so ein Gesetz nicht. Das Gesetz tut nur eins. Das Gesetz ist da, um dich zu verdammen. Das Gesetz sagt dir, Sünder, du musst sterben. Dazu ist das Gesetz gegeben. Lesen wir einmal Römer 7. Wir haben das gelesen, aber lesen wir nochmal, frischen wir diesen Gedanken nochmal auf. Römer 7, ab Vers 12. Hier heißt es, so ist das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann das, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute, durch das Gesetz, den Tod gebracht. Damit die Sünde überaus sündig werde durch das Gebot. Und ich möchte euch hier einen Gedanken sagen. Wisst ihr, warum Gott die 10 Gebote gegeben hat? Hat eine Idee? Anders gefragt, hat Gott jemals beabsichtigt, als er die 10 Gebote gab, dass wir diese 10 Gebote halten? War das seine Absicht, als er die 10 Gebote gab? Hat er sie gegeben? So, nun haltet die 10 Gebote. War das seine Absicht? Was sagt ihr?
Nein.
Was sagen die anderen? Müssen wir die Gesetze nicht halten? Nein, die Antwort ist nein. Er hat uns die Gebote nie gegeben mit der Absicht, dass wir sie halten. Und das ist der Punkt bei der ganzen Sache. Wir haben immer gedacht, ich habe immer gedacht, Gott hat die 10 Gebote gegeben, damit ich sie halte. Als mir bekannt wurde, dass er die Gebote nicht gegeben hat, nicht mit Absicht gegeben hat, dass ich sie versuche zu halten, habe ich mich gefühlt, als wäre mir eine Last von den Schultern genommen. Denn ich habe das versucht und bin glimpflich gescheitert. Bei jedem einzelnen Gebot bin ich gescheitert. Und das ist das Problem. Viele denken, Gott und wir Adventisten ganz besonders, wir, wenn wir verkündigen, sagen wir, die 10 Gebote, die sind immer noch gültig, wir sollen sie halten und wir halten sie. Wir sind die Einzigen, die sie halten und dazu gehört auch das Sabbatgebot. Und wir halten das, den Sabbat und so weiter. Geschwister, wisst ihr, was Sabbat halten ist? Wisst ihr, was ihr da aussprecht? Wisst ihr, was ihr da sagt? Ohne Christus die Gebote zu halten, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ellen White sagt in Der Weg zu Christo, wer versucht, aus eigener Kraft die Gebote zu halten, versucht etwas Unmögliches. Das sollte uns im Gedächtnis bleiben für immer. Der versucht etwas Unmögliches, wer es aus eigener Kraft versucht zu halten. Die Gebote sind also nicht deswegen da. Warum sind sie also da? Warum hat sie Gott gegeben? Wir haben das gerade gelesen. Es steht hier, wir haben gelesen Römer 7, Abvers 12. Und dort heißt es in Vers 13, im zweiten Teil, sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durch das Gebot. Deswegen sind die 10 Gebote gegeben. Damit wir die Sünde in ihrer wahren Natur erkennen. Damit wir in einen Spiegel schauen können und uns selbst erkennen. Hier sehen wir den Charakter Gottes. Ich sage euch warum. Warum das nicht möglich ist, die Gebote zu halten. Die Gebote sagen wir Adventisten ganz besonders. Wir haben nie Acht gehabt darauf, was wir überhaupt sagen mit unserem Mund. Die Gebote, die 10 Gebote sind die Offenbarung des vollkommenen Charakters Gottes. Ja? Ein Spiegelbild vom göttlichen Charakter, haben wir immer gesagt. Der Natur Gottes, seine Einstellung bezüglich Dinge. Und dann haben wir gesagt, Moment einmal, es ist die Offenbarung seines Charakters. Aber schaut einmal, wenn ihr versuchen würdet, aus eigener Kraft die Gebote zu halten, würdet ihr versuchen, aus eigener Kraft so zu werden wie Gott. Seine Heiligkeit zu erreichen, aus eigener Kraft. Deswegen sagt Schwester White, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir können es nicht schaffen. Wer es versucht, ist ein Narr. Er hat die Wahrheit nicht erkannt und dem müssen die Augen geöffnet werden. Wenn ihr das wisst, Geschwister, versucht es nie wieder. Versucht nicht, die 10 Gebote zu halten. Denn ihr könnt es nicht. Ihr könnt mich deswegen steinigen, ihr könnt mich schlagen deswegen. Ich kenne nur ein Evangelium, Geschwister. Ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Und wenn euch das nicht erträglich ist, dann weiß ich nichts mehr. Dann habe ich hier keinen Platz mehr. Denn das ist das Evangelium. Und ich sage es euch, Geschwister, wie wir am Anfang gesagt haben, wenn wir denken, dass wir den Sieg über Sünde erlangen, während wir genauso leben wie bisher, sind wir Wahnsinnige. Wir sind Wahnsinnige. Denn es hat nicht funktioniert. Schaut in euer Leben. Wer kann sagen, ich bin frei von Sünde gewesen, währenddem ich so gelebt habe, wie ich bisher gelebt habe? Niemand schafft das. Ich habe es nicht geschafft und die gesamte Bibel bezeugt, dass der Mensch das nicht kann aus eigener Kraft. Also hören wir auf damit und lassen uns die Gerechtigkeit Gottes schenken. Und deswegen sagte ich, ich bin dafür. Ich bin für Ernährungsreform. Aber ich bin dagegen, wenn Geschwister sagen, wir sind dadurch gerettet. Oder es hilft uns in irgendeiner Weise zur Erlösung. Ja, es hilft uns, unseren Körper reinzuhalten. Was uns wiederum hilft, einen sauberen Geist zu behalten. Was uns wiederum hilft, die Verbindung zu Gott aufrechtzuerhalten und so weiter. Es ist eine Hilfe. Und ich befürworte das. Jawohl, Ernährungsreform. Aber nicht, weil sie uns rettet. Hat nichts mit der Lösung zu tun. Denn wir können nichts tun, um erlöst zu werden. Außer zu glauben. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, heißt es. Also das ist auch das einzige Wohl, womit wir Gott gefallen können. Durch den Glauben. Indem wir glauben. Alles außerhalb vom Glauben ist Gott nicht wohlgefällig. Deswegen, alles, was ihr tut, das tut bitte für Christus. Und wenn ihr etwas für Christus tut, im Bewusstsein, dass er in euch das tut, werdet ihr nie wieder jemandem etwas aufzwingen. Ihr werdet nie wieder darüber in einer Art und Weise sprechen, dass ihr jemanden zu nahe tretet. Sondern ihr werdet immer zuerst Christus erheben. Und die Person, wenn sie bekehrt ist, wird sie eigenständig danach fragen, jetzt, was muss ich tun um das? Was gehört noch dazu? Was gehört noch dazu? Aber nicht von hinten alles anfangen. Wir haben das sehr oft gesagt in den vergangenen Stunden. Lesen wir Römer 8, Verse 7 bis 8. Römer 8, Verse 7 bis 8. Hier heißt es, denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. fleischlich gesinnt sein, ist Feindschaft wider Gott. Das ist der schlimmste Zustand, den wir überhaupt haben können. Feinde Gottes zu sein. Der fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Das bedeutet, es kann es nicht. Wir sind dem Gesetz Gottes nicht untertan, weil wir es nicht können. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit und wir haben die letzte Stunde geklärt, warum. Weil das ein Gesetz in uns ist. Ein Gesetz der Sünde und des Todes. Und dieses Gesetz zwingt uns, die Sünde zu tun. Deswegen müssen wir sterben. Der einzige Ausweg ist, dass wir sterben. Nur der Tod, nur durch den Tod kann Christus über unser Leben herrschen. Und nur dann sind wir gerettet. Ich wäre der schlechteste Prediger, wenn ich anfangen würde, euch von irgendetwas zu erzählen, aber nicht Christus. Also was erwartet? Was erwartet ihr? Dass ich euch Sensationen bringe? Gibt es nicht genug Prediger, die sagen, Armageddon, es kommt die Stunde und dann werden alle brennen und dann dies und das und der Mensch wird geängstigt und ihn hin und her geschlagen, bis er am Abgrund seines Wesens angelangt ist und er sieht das Feuer unter sich und er zittert vor Furcht, aber er bekehrt sich dennoch nicht. Warum? Weil Egoismus ein schlechter Grund dafür ist, mich zu bekehren. Nur weil ich Angst habe vor dem Feuer? Das ist Egoismus. Dadurch wird niemand gerettet. Also die ganzen Lehren und Predigten, die da umher kursieren, wenn sie nicht im Zusammenhang mit dem Erlöser gezeigt werden, sind sie null und nichtig und sie sind Sünde. Deswegen ist jede Predigt, die nicht Christus den Gekreuzigten predigt, eine Sünde und muss bereut werden. Muss uns verständlich sein. Also versucht nie ein Thema ohne Christus darzustellen. Denn das rettet niemanden. In dem Moment habt ihr die Zeit vergeudet, für die ihr Rechenschaft ablegen müsst vor Gott. Ich versuche nur zu ermahnen. Seht das nicht an als irgendetwas. Es ist eine Ermahnung, damit wir alle den Weg finden und gerettet werden. Denn mein Herzenswunsch ist, dass alle von uns gerettet werden. Denn ich hab's geschmeckt, ich weiß, wie es ist. Jeder von uns kann das sagen, hier und jetzt. Ich weiß, wie es ist, wenn keine Wolke zwischen mir ist. Habt ihr das gelesen, wo Schwester weiter schreibt? 6 Monate, sagt sie. 6 Monate lang war keine Wolke zwischen mir und dem Herrn. 6 Monate kenne ich noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Bin seit 5 Monaten und in diesen 5 Monaten bin ich öfters gefallen. Aber ich habe den Herrn wieder um Glauben gebeten und ich habe Glauben erlangt. Und er hat in mir wieder Herrschaft übernommen, die Herrschaft. Und mein Wille ist unter seinem Willen. Und alles, was ich bis jetzt kenne, ist Christus in mir. Aber 6 Monate, sagt sie, war keine Wolke zwischen mir. Ich weiß nicht, was sie damit meint, exakt. Aber ich kann es erahnen. Ich denke, sie meint, dass sie nicht gesündigt hat, 6 Monate lang. 6 Monate war sie in einer engen Gemeinschaft mit dem Herrn. Und dann ist etwas geschehen. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Aber ihr Glaube hat nicht gelangt. Und so kam eine Wolke zwischen sie. Aber ich denke nicht, dass sie das daran gehindert hat, sofort zum Herrn zu gehen und den Glauben wieder zu empfangen. Und auch das muss gelernt sein, Geschwister. Dass wir im Glauben, wie wenn als Petrus gefallen ist, Petrus ist auf dem See gegangen und dann einen kurzen Augenblick, nicht weil er sich wieder zu einem Killer gemacht hat, sein Herz ist nicht wieder zu einem Dieb, einem Mörder geworden, wie er davor war. Nein, aber er hat kurze Zeit seine Augen von Gott verloren, von Christus. Aber gleich sofort darauf hat er den Glauben wieder gefunden und war wieder über dem Wasser. Und das muss gelernt sein, Geschwister. Deswegen sagt Schwester White an einer Stelle, die größte Wissenschaft ist, wie ein Christ den Glauben übt. Das Wichtigste, was ein Christ lernen muss, ist, wie ich den Glauben übe. Das ist etwas, was wir wissen müssen. Und ich kann Glauben nur üben, wenn Feuer in meinem Leben auftaucht. Feuer muss kommen, Probleme müssen kommen. Denn ohne Probleme wird es mir immer gut gehen und ich werde Gott nie suchen. Das ist unsere Natur, das ist unsere gefallene Natur. Wenn es uns gut geht, ach, wunderbar. Wozu brauchen wir Gott? Es geht uns gut. Und dann muss uns Gott aus seiner Gnade dorthin drängen. Welch einen wundervollen Schöpfer haben wir. Er könnte mit gutem Recht sagen, tja, du willst nicht, in Ordnung. Ich hab meinen Sohn sterben lassen für dich. Ja, wenn du das nicht willst. Nein, aber er geht uns immer noch nach und nimm das Geschenk bitte an. Und wir drehen uns um und beschäftigen uns mit allem in unserem Leben, was da ist, mit unseren Hobbys, mit Fernsehschauen, mit dies und das. Und er geht immer nach und sagt wie ein Diener, geduldig. Und sagt, nimm die Erlösung bitte an. Ich liebe dich so sehr, weißt du das nicht? Und wir denken uns, oh, ich muss mir das tun und ich muss das schaffen und ich muss dies machen. Oh, wie verblendet waren wir doch. Aber jetzt zum Glück. Und Gott sei gelobt, müssen wir es nicht mehr sein. 7 und 8. Lesen wir Vers 8. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Das ist ein Prinzip. Wer fleischlich ist, der darf wissen, dass er keinen Glauben hat. Denn nur durch den Glauben kann man Gott gefallen. Deshalb ist fleischlich gesinnt sein gleichzusetzen mit dem Unglauben. Wer fleischlich gesinnt ist, der hat keinen Glauben. Deswegen kann er Gott nicht gefallen, weil er keinen Glauben hat. Der Glaube ist allein die Hand, die die Segnungen Gottes, die die Verheißungen Gottes ergreifen kann, die die Werke Gottes ergreifen kann, die in unserem Leben notwendig sind, ohne die niemand das Himmelreich sehen wird. Die Werke Gottes allein dürfen sich in uns zeigen. In dem Moment, wo sich unsere eigenen Werke zeigen, sind wir verloren, Geschwister. Deswegen, ruht euch aus in dem Herrn. Deswegen sagt er, ich schwor mir in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Warum? Wir werden das dann später noch lesen. Ihr dürft darüber nachdenken. Lesen wir einmal Römer 5, Verse 15 und 16. Wir haben das schon mal gelesen. Hier noch einmal kurz das Prinzip aufzufrischen. Römer 5, Verse 15 und 16. Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen, wir haben gesagt, das ist der erste Adam, die Sünde des einen, die vielen gestorben sind, das bedeutet, seine Sünde hat Auswirkungen auf uns alle. Wie? Indem wir alle dasselbe Leben haben. Dasselbe Leben, das Adam hatte, ist in uns und deswegen sind wir genauso dem Tode unterworfen. Sonst müssten wir ja nicht sterben, wenn seine Sünde uns nicht berühren würde. Die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Und nicht verhält es sich wie mit der Gabe, wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Wenn es hier heißt, denn das Urteil hat von dem einen her, das ist Adam, zur Verdammnis geführt, weil das Leben wir ererbt haben. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden. Was sind das für viele Sünden? Unsere Sünden, wir haben viele Sünden, weil wir viele sind. Aus vielen Sünden hilft er raus. Und zwar durch die Gerechtigkeit Christi. Nicht durch unsere Werke, sondern es ist alles schon vor Grundlegung der Welt bereit gewesen. Die Erlösung in Christus. Wir müssen sie nur annehmen. Sonst wisst ihr ja gar nicht, was geschehen ist. Adam und Eva haben gesündigt. Wir sind ihre Nachkommen. Wir sind vollkommen verdorben, können nicht aus uns irgendetwas tun, nicht einmal den Finger krümmen. Würde Gott uns nicht die Kraft dazu geben, das Leben spenden, würden wir nicht einmal den Finger krümmen können. Das ist die Gnade Gottes. Also wer will sich rühmen von uns? Wer von uns will sich rühmen, dass er irgendetwas getan hat für irgendetwas, was Gott uns geschenkt hat? Es ist ein Geschenk, das wir erhalten haben von Gott. Selbst, dass wir noch leben können. Selbst die Probezeit ist ein Geschenk Gottes. Merkt, dass ihr nichts seid, so wie Schwester Brigitte sagte. Gottes Werk ist uns zu zeigen, dass wir nichts sind. Absolut nichts. Und Christus alles ist. Bevor ihr nicht erkannt habt, dass ihr nichts seid, kann Gott mit euch nichts anfangen. Absolut nichts. Wisst ihr, wie Schwester White Gerechtigkeit durch den Glauben beschrieben hat? Sie sagt, es ist das Werk Gottes, die Ehre des Menschen in den Staub zu legen und für ihn das zu tun, was er aus sich selbst nicht tun kann. Das ist Gerechtigkeit durch den Glauben. Glaubt ihr das?
Ja.
Wenn ihr etwas anderes glaubt, dann, oh, Gott helfe euch. Aber das ist die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wenn unsere Ehre in den Staub gelegt wird und Gott für uns das tut, was wir aus uns nicht können. Also sollten wir alle einmütig Gott loben für dieses Evangelium, nicht einander miteinander Hader und Zank haben, wegen Kleinigkeiten, die keinem helfen. Wie oft hatte ich dieses Gespräch? Ich sag's euch, Geschwister, ich habe das überall. Es ist dasselbe. Dass Geschwister mit einer Idee aufkommen und sie sagen, es ist Wahrheit. Und ich frage, Bruder oder Schwester, hilft das? Hilft mir das weiter in meinem Leben? Und er sagt, naja, vielleicht, nicht direkt. Hat es dir geholfen? Ja, ich denke schon. Wenn du nicht überzeugt bist davon, was verkündigst du es? Wisst ihr, es ist eine Gefahr, was wir nicht klar aus der Schrift begründen können. Wo wir nicht klar aufzeigen können, dass das uns zu Gott näher bringt. Und wir beschäftigen uns damit. Und wir beißen auf einem Knochen rum und lassen diesen Knochen nicht los. Und konzentrieren uns nicht auf das Evangelium, nicht auf die Gerechtigkeit Christi, In dem Moment stehen wir in großer Gefahr. Und das ist die Wahrheit in Christus. Gehen wir weiter zu Vers 20. Hier sehen wir noch einmal den Grund dafür, warum die Gebote gekommen sind. Nicht, weil wir sie halten. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, heißt es, damit die Sünde mächtiger würde. Also das Gesetz ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Also wir haben Sünde, aber da, wo Sünde ist, ist die Gnade noch viel mächtiger, damit wir durch den Glauben die Gnade Gottes empfangen, die in Christus Jesus ist. Schlagen wir Römer 7 auf, Vers 13. Das haben wir vorhin gelesen. Lesen wir den Gedanken nochmal, sondern die Sünde im zweiten Teil des Verses, sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde. Das ist der Grund, warum Gott die 10 Gebote gegeben hat. Damit wir den Charakter Gottes erkennen, uns selbst betrachten und erkennen, dass wir ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Und dass sich kein Fleisch mehr rühmt, denn der, der sich rühmt, der ist verdammt, der ist immer noch unter dem Gesetz, der ist nicht befreit. Lesen wir Galater 3. Galater Kapitel 3. Und dort die Verse 24 und 25. Und das hat bereits der Bruder Johannes schon vorgelesen. Ich glaube, gestern war das. Vers 24, dort heißt es, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, Geschwister. Es ist das Gesetz und hier ist alles Gesetz gemeint. Sowohl das alttestamentliche Gesetz, sowohl die Zeremonialgesetze, als auch die sämtliche anderen Gesetze, die es gibt. Einschließlich der 10 Gebote. Denn im Griechischen heißt es hier Gesetz und nicht das Gesetz. Es ist kein definitiver Artikel davor. Was ganz klar bezeichnet, wenn das so verwendet wird, ist immer das gesamte Gesetz gemeint. Und wenn ihr das Konzept verstanden habt, habt ihr nie wieder Probleme damit. Ihr müsst das Konzept verstehen. Alle Gesetze wurden gegeben, um zu Christus zu weisen. Alle Gesetze wurden gegeben, damit wir den Glauben bekommen. Und so sagt Paulus hier den Galatern, ja, versteht ihr denn nicht? Das Gesetz ist unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Das ist ein Prinzip. Deswegen ist er gekommen, um aus uns Kinder zu machen, nicht mehr Knechte. Wir waren Knechte und haben Dinge befolgt. Solange wir unmündig waren und ein Kind, konnte Gott uns das Erbe nicht geben. Denn ein Unmündiger, der kann mit dem Erbe nicht umgehen. Und deswegen musste er uns durch das Gesetz erziehen und er musste uns zeigen, Wagner schreibt an einer Stelle, das Gesetz, und er meint das ganze Gesetz, wurde uns gegeben, damit wir erkennen, was wahrer Glaube ist. Dadurch, dass wir äußerlich Dinge üben, wenn der Glaube noch nicht da ist, wenn wir noch unter dem Gesetz sind, und das war bei den Israeliten so. Wir haben all diese Verordnungen bekommen, all diese Gesetze, all diese sequentiellen Abfolgen von Ereignissen, damit sie daraus lernen, den Erlösungsplan. Aber dann sagt Paulus, jetzt wo der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr länger unter dem Zuchtmeister. Das bedeutet, zwei Kinder spielen Verstecken. Ein Kind versteckt sich hinter der Wand, hinter einer Mauer. Und die Sonne scheint. Die Sonne scheint auf das Kind und das Kind, der Körper des Kindes wirft einen Schatten. Und das andere Kind geht los, um es zu suchen und sieht den Schatten. Und der Schatten führt ihn direkt zu dem Kind hinter der Mauer. Was würdet ihr nun sagen, wenn das Kind dort angelangt ist und jetzt beginnt das Kind nach dem Schatten zu greifen? Es hat das Kind gefunden, sollte ihn also ergreifen und sollte sagen, habe ich dich gefunden, hab dich erwischt. Aber das tut es nicht, sondern es beginnt nach dem Schatten zu greifen. Was würdet ihr sagen? Ich würde sagen, das Kind ist irgendwie nicht richtig entwickelt. Oder es macht Späße. Oder irgendwas ist falsch da. Ja, ein anderes Beispiel. Das Gesetz war unser Zuchtmeister, war eine Schule. Im Englischen heißt es Schoolmaster. Das bedeutet Schulmeister. Es war eine Schule für uns, für jeden Einzelnen von uns. Für mich war es eine Schule, auf Christus hin. Und zwar jedes Gesetz, alles was ich erkannt habe in der Schrift, hat mir gedient, dass ich zu Christus finde. Es hat mich wie ein Schatten geführt zu Christus. Nachdem ich aber den Leib gefunden habe, spiele ich nicht mehr Kinderkram, ich spiele nicht mehr mit dem Schatten, sondern ich habe Christus gefunden. Was würdet ihr sagen davon? Also Kinder, ein anderes Beispiel. Kinder spielen zum Beispiel mit Spielzeug. Wir haben dort hinten viel Spielzeug und wir sehen, daraus kann man Häuser bauen durch aus diesen Legosteinen. Das haben die Kinder auch teilweise versucht. Und sie haben dort Autos und sie haben Mädchen haben Puppen und so weiter. Indem sie mit diesen Dingen spielen, schon in ihrer Kindheit, beginnen sie Realitäten zu erlernen. Realitäten zu erlernen, obwohl das alles nicht echt ist. Ein Junge, der mit einem Spielzeugauto spielt, beginnt Realitäten zu erkennen. Indem es mit dem Auto spielt, beginnt das Kind zu sehen, aha, das hat vier Reifen, die rollen sich, da ist ein Kasten, da sitzen Menschen drin und so weiter. Und es beginnt prinzipielle Grundlagen aufzufassen und lernt so spielerisch. Und wenn das Kind natürlich älter wird, wird es in ein echtes Auto einsteigen. Genauso die Mädchen. Die haben Puppen zum Spielen. Und obwohl die Puppen kein Leben in sich haben, lernen sie doch Realitäten kennen. Und sie spielen damit. Was würdet ihr aber jetzt sagen von Menschen? Ich würde euch einladen, zu mir nach Hause zu kommen. Und wir würden gemeinsam zu Hause sitzen. Und ich würde eine Kiste holen und auf den Tisch lauter Spielzeugautos ausschütten und würde sagen, werde ich mich hinsetzen und komm, spielen wir. Brumm, 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 brumm. Ihr würdet sagen, oh, was ist mit dem los? So kannte ich ihn gar nicht. Irgendwas ist mit dem komisch. Entweder versucht er Späße zu machen oder er in seiner Erziehung, wenn ihr mich nicht so gut kennen würdet, würdet ihr sagen, er ist irgendwie falsch entwickelt im Kopf oder er hat die Realität noch nicht begriffen. Und es ist nicht zum Schmunzeln. Wir sollen auf einen Punkt hinaus gelangen. Und es ist sehr, sehr wichtig. Und hier meine ich das ganze Gesetz, sowohl die 10 Gebote als auch sämtliche Zeremonialgesetze aus dem Alten Testament. Denn die sind ein Schatten auf Christus hin. Das bedeutet, wir müssen erkennen erstmal, spielerisch lernen, wie der Glaube, wenn der Glaube kommt, wie wir leben werden. Nicht, weil wir es versuchen dann zu tun, sondern weil Christus es in uns tun wird. Und so müssen wir jetzt nicht mit den 10 Geboten mehr umgehen. Wir müssen nicht die 10 Gebote versuchen zu halten. Nein, die haben uns als ein Spiegelbild gezeigt. So schaut das aus, wenn ein Christ lebt. So schaut es aus, wenn einer durch den Glauben lebt. Er wird das tun, er wird das tun, er wird das tun. Aber wir waren immer noch unter dem Gesetz, weil das Gesetz hat gesagt, Sünder, du musst sterben. Dieb, du musst sterben. Ehebrecher, du musst sterben. Und all diese Dinge, sämtliche Gebote haben uns vorgeworfen, du musst sterben. Aber Christus kommt nun und sagt, hier, nimm meinen Geist. Ich bin nicht unter dem Gesetz. Und er kommt wie ein Taxi. Er kommt mit dem Taxi und sagt, steig ein. Und ich steige ein und er geht und auf einmal wachsen im Taxi Flügel und wir fliegen über die Wolken. Und ich bin nicht mehr unten, sondern über den Wolken und schwebe mit dem Sohn Gottes zusammen. Das ist das, wozu uns befreien möchte. Aber viele von uns haben immer noch mit Spielzeug zu tun. Und wir spielen mit den Werken und wir versuchen sie mit unseren menschlichen Mitteln zu überwinden. Das funktioniert nicht, Geschwister, das hat nie funktioniert. Viele gehen in die Gemeinde und denken, oh, dadurch sind sie so gut. Das ist Kinderkram. Zu denken, eine Organisation würde mich retten, das ist ein anderes Thema. Es gibt so viele Themen, die wir berühren könnten. Aber die Wahrheit ist nur eine Wahrheit und die Wahrheit ist in Christus, denn Christus ist die Wahrheit. Und wenn ihr mich dafür steinigen wollt, ich bleibe da, ich wehre mich nicht. Aber ich weiß, dass ich das Evangelium verkündigt habe, das in meinem Leben funktioniert hat. Und nicht nur in meinem Leben, sondern oh, ich habe Anrufe bekommen, Geschwister, die dieses Evangelium gehört haben. Und ihre Stimme hat gezittert am Telefon. Und sie haben gesagt vor Freude, oh Bruder, ich bin frei. Und ich sagte, gelobt sei der Herr. Mir kamen die Tränen runter. Und diese Person war frei in Christus. Niemand konnte mir diese Person unter der Sünde bewahren. Niemand konnte mir sie anrühren. Sie war in Christus. Diese Person war niemand sonst als Christus. Das befreit. Und wenn es euch eine Torheit ist, dann ist das eine Torheit. Ich hoffe nicht, Geschwister. Denn das ist das Einzige, was euch erlöst. Mir kommen die Tränen, wenn ich an euch denke. Jeder Einzelne kann das erfahren. Und für viele war die Frage, wie? Ich habe heute das mehrmals gehört und seitdem ich hier bin. Wie ist das möglich? Der Herr wird es offenbaren, wenn ihr aufrichtig seid. Und die Offenbarung, davon sprechen wir hier jetzt. Denn das Wort ist in eurem Mund, heißt es, dieses schöpferische Wort. Ihr müsst nur euer Vertrauen darauf setzen und im Vertrauen kindlich darauf sehen, dass das bereits geschehen ist und darauf vollkommen vertrauen. Es ist geschehen, er hat uns befreit. Wir müssen nicht länger unter dem Gesetz mit Spielzeug spielen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, wir sind keine Knechte länger. Zum Beispiel habe ich mich einmal hingekniet, um zu beten vor einer Predigt. Und ich habe gesagt, ich flehe dich an. Und dann kam mir der Gedanke, Moment einmal. Knechte flehen, Söhne bitten. Knechte flehen, Söhne bitten. Bittet, was ihr wollt, und es wird geschehen, wenn ihr es in meinem Namen bittet. Ihr habt noch nicht gebeten in meinem Namen, sagt Christus. Was heißt in seinem Namen? Einfach, dass wir zum Schluss hinzufügen, im Namen Jesu beten wir Amen. Ist das, was Christus verlangt? Nein, absolut nicht. Was bedeutet Name in der Bibel? Name bedeutet Charakter. In vielen Fällen, wir können zum Beispiel Jakobs Namen sehen. Er hieß Jakob. Was bedeutet, ich glaube, Betrüger bedeutet das. Und dann hieß er Israel, weil sich sein Charakter verwandelt hatte. Er wurde zu einem Bekehrten. Und deswegen hatte sich sein Name geändert. Deswegen ist hier der Charakter gemeint. Was ihr in meinem Charakter bittet, das bedeutet, wenn ich in euch lebe und ich bitte, das kann der Vater unmöglich ausschlagen. Nein, der Vater selbst wird euch erhören, weil er hört seinen Sohn. Aber ihr könnt unmöglich bitten, während ihr in euren Sünden seid. Er kann euch nicht hören, denn eure Sünden trennen euch von Gott. Deswegen sucht zuerst, trachtet nach dem Reich Gottes. So wird euch alles zufallen. Und seid nicht erbittert, wenn einer wegen Kleinigkeiten noch nicht hundertprozentig übereinstimmt und nicht nach eurer Pfeife tanzt und sagt, ja, ich nehme das sofort an, was du sagst, obwohl es mir jetzt kein ewiges Leben bringt, aber ich nehme es an. Nein, beschäftigt euch nicht damit, was den Menschen kein ewiges Leben bringt. Und das verstehen nur die unter euch, die sich danach wirklich sehnen, selbst errettet zu werden. Ich hoffe, jeder Einzelne von uns. Und ich vertraue darauf. Ich vertraue darauf. Lesen wir einmal Galater 4, Verse 4 und 5. Ah, wir haben hier das noch nicht beendet. Wir sollten diesen Vers in Galater beenden. Galater 3, 24 sind wir immer noch. Vers 25. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Ich habe mir das Wort nicht mehr in Klammer gesetzt und unterstrichen und hervorgehoben. Wir sind es nicht mehr, Geschwister. Das ist eine frohe Botschaft. Das ist nichts Schlechtes. Viele Adventisten meinen, oh, er predigt ein Ungehorsam gegen das Gesetz. Ist Christus ungehorsam gegen das Gesetz? Wenn ich sage, Christus lebt in mir, ist er nicht gehorsam dem Gesetz gegenüber? Seinem eigenen Gesetz? Seinem eigenen Charakter? Würde er sagt selbst, ich bin nicht gekommen, um die Gesetze abzuschaffen. Ich bin gekommen, um sie zu erfüllen und um sie aufzurichten. Und zwar in euren Herzen. Dort will er sie uns schreiben. In unsere Herzen, in unsere Sinne. Dort sollen sie sein. Nicht auf einer Tafel, auf einer Holztafel hier, wie die Juden damals hatten. Sie waren fromm. Oh, und bis heute sind sie da und vor der Klagemauer. Und es gibt diese besondere Gruppe von Juden, die dann, die werden sehr extrem genannt, die mit den Locken. Und dann stehen sie da und durch Werke. Und sie haben diese kleinen Utensilien da und ihre Arme binden sie mit solchen Dingen dazu. Und sie versuchen alles nur, um ihre Natur irgendwie loszuwerden. Das funktioniert nicht, Geschwister. Hat nie funktioniert. In Christus ist die Lösung allein. Aber sie wollen Christus nicht. Was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, wir wollen nicht, dass diese über uns herrschen. Haben sie gesagt. Mit einer Wut. Und haben gesagt, sie haben kein König außer Cäsar. Und somit war es vorbei für sie. Sie haben gesagt, wir wollen nicht, dass diese über uns herrsche. Ist es so in unserem Leben? Haben wir unser Ich so lieb, dass wir sagen, wir wollen nicht, dass diese über uns herrsche? Verwerfen wir den Sohn Gottes abermals genauso? Nein, Geschwister, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Bitte tut es nicht. Sondern nehmt ihn an und nehmt ihn in euch auf. Jetzt durch den Glauben, jetzt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstopft eure Herzen nicht. Es ist die Stimme des Geistes, die wir heute, ihr zusammen, wir lesen sie in den Andachtsstunden, in den Erfahrungsstunden, in der Predigt. Das ist das Wort vom Glauben. Nehmt es an. Wir singen diese Worte im Gesang, in den Liedern. Aber es ist interessant, wir glauben nicht einmal das, was wir singen. Geheiligt, rein, wir sind rein, Geschwister, und wir singen das Lied. Christus, du hast uns befreit von der Sünde, du hast uns rein gemacht. Nicht dergleichen glauben wir. Warum nicht? Er hat uns erlöst, vor 2000 Jahren. Dazu ist er gekommen. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstört. Er hat sie zerstört. Glaubt ihr das? Er hat nicht versagt, als er auf der Erde war. Deswegen sind wir rein. Wir sind bereits rein um des Wortes willen, das er gesprochen hat. So, lesen wir weiter. Sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister? Vers 26. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Ja, wisst ihr das denn nicht? Ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben in Christus Jesus. Nur in ihm. Denn er ist der einzige eingeborene Sohn Gottes. Wenn wir aber seinen Geist haben, wer sind wir? Sind wir da nicht Söhne und Töchter Gottes durch Geburt? Oh ja. Und das ist das Evangelium. Dann heißt es Vers 27, denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und dann der berühmte Vers, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Einer, und hier bezeichnet es eine Person. Derselbe Geist ist in uns allen, wenn wir glauben. Ist in allen Gläubigen derselbe Geist, und dieser Geist ist der Geist Jesu. Deswegen sind wir einer, wir sind eine Person. Deswegen wird das Evangelium als eine Figur dargestellt, als ein Mann, ein Mensch, eine menschliche Figur. Und das Haupt dieser Figur ist natürlich Christus. Das Haupt der Gemeinde ist Christus. Und dieses Haupt ist riesig groß, vollständig ausgewachsen. Und dann sehen wir dranhängen die Glieder dieses Hauptes, die Körperteile, und die sind verkümmert und klein. Das sind wir. Die Glieder sind die Gemeinde. Jeder einzelne von euch ist ein Glied an ihm, aber ist noch absolut verkümmert und klein, weil unser Glaube vollkommen klein ist. Und das muss jetzt wachsen. Unser Glaube muss wachsen, nicht unsere Werke müssen wachsen. Unser Glaube muss wachsen, damit das Haupt auch die richtigen Arme hat, die richtigen Beine hat, Füße, damit er sich hinstellen kann. Und wenn die Söhne Gottes sichtbar werden, dann wird der Herr kommen. Schwester White sagt, wenn sich der Charakter Gottes in seinen Kindern vollkommen widerspiegelt, wird Christus kommen, um sie zu sich zu nehmen. Wenn der Charakter Christi oder Gottes in seinen Kindern widergespiegelt wird, dann wird er kommen, um sie zu sich zu nehmen. Nur dann und nur die, in denen der Charakter Gottes ist. Galater 4, Verse 4 und 5. Galater 4, Verse 4 und 5. Hier heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Wir brauchen die Kindschaft und wir sind Gottes Kinder, ihr Lieben. Wir sind schon Gottes Kinder, schreibt Johannes in 1. Johannes Kapitel 3. Ihr Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Seid ihr es? Glaubt ihr es? Wir sind Gottes Kinder, Geschwister. Denn derselbe Geist wirkt in jedem Einzelnen von euch. Und denkt nicht, oh, ich bin so sündhaft, oh, ich bin so vollkommen voll von Sünde, dass ich nicht zu Christus kommen kann. Nein, ganz im Gegenteil. Weil ich so viel Sünde in mir habe, darf ich zu Christus kommen, damit er mich reinigt. Und er macht dich augenblicklich rein. Das hat er gezeigt. Dazu haben wir dient. Das war einzig und allein der Punkt, auf den sich alles zugespitzt hat. Als er geheilt hat, Menschen geheilt hat, hat er das nur getan, uns zum Zeugnis, dass er uns erlösen kann von Sünde. Nur deswegen hat er seine Macht gezeigt auf der Erde. Damit wir Sicherheit haben, dass er uns erlösen kann von unseren Sünden. Er sagte zum Aussätzigen, sei rein. Augenblicklich war er rein. Er sagte zum Meer, zum See und dem Sturm und die Wellen, sagte er, Stille, war sofort Stille. Die Wellen waren sofort weg. Und es war ein spiegelglatter Seemann. Und das hat er gezeigt. Zum anderen hat er gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Sofort ist dieser Mann aufgestanden und ist gegangen. Und all das, und die Juden haben sich verwundert, und wir lesen das und sagen, aber die sind schon so alltäglich für uns geworden. Ja, Christus kann heilen. Kann er dich heilen? Wenn du nicht glaubst, dass er dich heilen kann, viel mehr. Wenn er dich noch nicht geheilt hat, glaubst du auch nicht, dass er Tote auferwecken kann. Du glaubst auch nicht, dass er Kranke heilen kann. Du glaubst auch nicht, dass er Dämonen austreiben kann und so weiter. Das glaubst du alles nicht. Denn würdest du glauben, würde es dein Leben bezeugen. Deswegen sagt Jakobus, zeig mir doch deinen Glauben. Und ich zeig dir meine Werke. Ich zeig dir die Werke, die Christus in mir wirkt, dass mein Glaube funktioniert. Dein Glaube ist aber tot. Ein toter Glaube. Ein toter Glaube ist gar kein Glaube. Du hast keinen Glauben, sagt Jakobus. Hättest du Glauben, würdest du die Werke Gottes in dir entdecken. Du würdest sehen, wie er mit mächtiger Hand in deinem Leben wirkt. Wenn du es nicht siehst, wenn ihr es nicht seht, ich bitte euch, dann ergreift es jetzt in eurem Leben. Denn es ist ein freies Geschenk für jeden Einzelnen von euch. Wie wir gesagt haben, jemand lädt uns zum Essen ein und wir sagen, oh, ich bin so hungrig. Nimm und iss. Oh, ich bin so hungrig. Oder jemand schwimmt in Süßwasser und sagt, oh, mich dürstet's. Ich bin so durstig. Und er schwimmt im Wasser. Ja, nimm es gehört dir. Warum nehmt ihr es nicht? Nehmen wir es alle an, Geschwister. Ergreifen wir es alle. Alle gemeinsam. Dann wird alle Scham weg sein. Dann wird alle Ketten werden zersprengt. Dann werden alle Autoritäten und alle menschlichen Gewalten und Mächte verschwunden sein. Und wir werden alle eine Person sein. Ein Geist und ein Leib in Christus. Danach sehnen wir uns. Aber wenn einer jetzt die Botschaft bringt, merken wir, es ist zu hart. Schwester White sagte einmal, es wird einer im Geist des Elia kommen. Und wenn er kommt, werden viele zu ihm sagen, du predigst nicht richtig. Deine Botschaft ist zu ernst. Du legst die Schrift nicht richtig aus. Lass dir sagen, wie du es besser machen kannst. So beschreibt die Schwester White ausgewählte Botschaften. Das letzte Kapitel, Band 1. Das ist die Realität leider. Zu Jesu Zeiten war es so, du predigst zu hart. Und er musste zu seinen Jüngern sagen, ärgert euch das? Ärgert euch das? Jedes Mal. Er sagte ihnen irgendwas und die murrten und ihr ganzes Leben hat etwas anderes gezeigt. Ihr Leben war Chaos und Christus kommt mit dem Frieden und sagt, vollkommene Freiheit von Sünde. Und die Jünger sagen, unmöglich, was erklärt ihr uns? Ärgert euch das? Das ist der Punkt, Geschwister. Wenn es euch ärgert, dann ist das Evangelium immer noch ein Stolperstein für euch. Ich hoffe nicht. Für niemanden braucht es ein Stolperstein zu sein, der erkannt hat, dass in ihm nichts Gutes ist. Der weiß, dass er nicht der Beste ist, dass er nicht der Größte ist, dass er nicht der Stärkste ist. Wisst ihr, Geschwister, ich habe viel Sport getan. Ich war, wie die Schwester sagte, ein Sportass und ich habe viel Kampfsport getan. Und ich dachte mir, ich bin der Stärkste, den es gibt. Und ich war gefürchtet im Umkreis. Wir hatten Schüler, eine Zeit lang hatte ich 30 Schüler. Und ich habe Kampfsport gemacht und habe mich sehr stark gedüngt. Aber dann musste ich erkennen, es gibt immer wieder einen, der stärker ist als ich. Ich komme nicht gegen diese Masse von Menschen an. Es gibt immer wieder einen, der stärker ist. Und dann, als ich Christus kennengelernt habe, habe ich gesehen, hier ist ein Mann, der nicht mit der Faust kämpft, sondern er sagt, sei rein. Und er war augenblicklich rein. Ich habe gedacht, das ist die wahre Macht. Das ist Kraft. Aber nicht deswegen habe ich mich bekehrt, sondern ich habe mich bekehrt, weil ich gesehen habe, mein eigenes Ich, wie ich bin, dass in mir nichts Gutes ist, dass alles, was ich hervorbringen kann, nur Streit ist, Zank, Zwietracht, Götzendienst, all das war in mir und all das ist in uns allen. Wer das nicht erkennt, ich musste mir eingestehen, ich bin nicht der Größte, ich bin nicht der Weiseste, ich bin nicht der Stärkste, ich bin ein Pygmäe, kommt ein Stärker, trampelt er mich unter den Fuß. Und das sind wir alle. Wir sind einfach nur Sandkörner. Und Christus liebt uns so sehr, dass er jedem Einzelnen nachrennt. Wer so weit ist, dass er sein eigenes Ich so erkannt hat, dem kann Gott helfen. Wem allein kann Gott helfen? Es nützt alles nichts, was ihr könnt, was ihr wisst. Ist eine Torheit vor Gott. Menschliche Weisheit ist eine Torheit bei Gott. Deswegen ist es so wundervoll, dass wir die Weisheit, die vor Gott gilt, als Geschenk bekommen. Als Geschenk, als ein freies Geschenk. Wie weit sind wir fortgeschritten? Ja, wir haben schon fast eine Stunde. Gehen wir weiter in 2. Korinther. Ja, Römer 3. Römer 3, Vers 20. Ab Vers 20. Wir haben dort aufgehört vorhin. Römer 3, ab Vers 20. Hier heißt es, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Dieser Vers fasst es in sich zusammen. Es heißt hier, niemand kann die Gebote halten. Die Gebote wurden auch nicht gegeben, damit wir sie halten, sondern damit sie uns Erkenntnis über uns selbst geben. Sie sollen uns selbst erkennen lassen. Dieser Vers vereint es in sich. Das heißt hier, denn kein Mensch, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Dazu ist das Gesetz gegeben. Weil dadurch kommt Erkenntnis der Sünde. Vers 21. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes, das ist interessant, habe ich mir gedacht, als ich das erste Mal gelesen habe. Ohne Zutun des Gesetzes, Moment einmal. Was ist denn Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist Gott. Gott offenbart seine Gerechtigkeit in den 10 Geboten. Aber hier lese ich auf einmal, die Gerechtigkeit kommt ohne Zutun des Gesetzes. Und ich habe mir überlegt, was ist hier gemeint? Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Was er hier sagen will, lesen wir den Vers zu Ende. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Kein Unterschied zwischen wem? Diese beiden Fragen waren in meinem Kopf. Ohne Zutun des Gesetzes und kein Unterschied? Was meint er hier? Dann habe ich erkannt, Moment einmal. Warum ohne Zutun des Gesetzes? Weil bevor du auch nur ein Tüpfelchen, haben wir heute gesagt, des Gesetzes hältst, hat Gott dich gerechtfertigt. Denn du kannst die Gebote nicht halten. Deswegen ohne Zutun des Gesetzes. Deine Erlösung hat nichts mit Gesetz halten zu tun. In erster Linie. Oder besser gesagt, von unserer Seite aus, von der menschlichen Seite aus. Ich halte nichts. Gott allein hält seine Gebote, denn er allein ist heilig. Und deswegen ohne Zutun des Gesetzes, jetzt verstehen wir das, bevor wir auf irgendetwas gehalten haben. Und dann heißt es hier, denn es ist dir kein Unterschied. Und der nächste Vers sagt, sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das bezeichnet zwei Gruppen. Die erste Gruppe versucht, gerecht zu werden durch die Werke. Sie versuchen, durch das Halten der Gebote gerecht zu werden. Und die andere Gruppe versucht gar nichts. Sie ist einfach nur gottlos. Einfach nur gottlos. Und dann sagt er, es ist hier kein Unterschied. Beide bekommen auf dieselbe Art und Weise die Gerechtigkeit. Nämlich ohne Zutun des Gesetzes. Ob du es versuchst oder nicht versuchst. Bevor du auch nur ein Gebot gehalten hast, bist du gerechtfertigt in Christus. Das ist das Evangelium. Indem du das annimmst als Geschenk. Als ein Geschenk. Vers 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Das sollte uns erfüllen damit, mit der Wahrheit, dass wir aus uns selbst nichts tun können. Und jetzt mag vielleicht einer sagen, ja, ich verstehe das. Aber weil Gott mir einen Start gegeben hat, weil er mir die Gerechtigkeit nun verliehen hat, jetzt muss ich zeigen, dass ich Gerechtigkeit habe. Wieder am Ziel vorbei. Absolut am Ziel vorbei. Christus selbst ist fähig, er allein ist fähig, zu zeigen in deinem Leben die Gerechtigkeit, denn nur er besitzt Gerechtigkeit. In dem Moment, wo du denkst, du müsstest jetzt anfangen, Werke zu tun, um zu zeigen, dass du gerettet bist, hast du das Evangelium verloren, Christus aus den Augen verloren und du musst wieder von neuem anfangen. Bis dich Gott zu dem Punkt leitet. Viele haben gesagt, ja, Glaube plus Werke. Plus Werke. Werke müssen da sein. Wir haben vorhin gehört von Schwester White, wie sie sagt, Werke, nicht dass jemand die Werke unterbewertet. Und jetzt verstehen es die Geschwister falsch und sagen, siehst du, Schwester White sagt, ich kenne die Verse auswendig, diese Zitate, weil ich sie ständig behandeln musste mit Geschwistern, die ständig am Telefon zu mir gesagt haben, siehst du, hier ist es. Aber ich habe Geduld, weil ich persönlich genauso war, genau da war. Deswegen kann ich niemanden verdammen. Ich war genau dort. Aber gelobt sei der Herr, es gibt eine Lösung und es gibt auch eine Erklärung für diese Verse. Oder für diese Abschnitte. Wenn Schwester White sagt, dass die Werke dazugehören, meint sie selbstverständlich die Werke von wem? Von Christus. Das bedeutet, wenn jemand sagen sollte, sie betont das deswegen so stark, also versteht es richtig. Sie sagt es deswegen so betont. Wenn jemand sagt, ich bin gerettet, ich brauche keine Werke mehr. Werke sind nicht mehr da. Das ist die billige Gnade. Und sie warnt davor. Sie hat manchmal nächtelang wach gesessen, nur um Warnungen davor vor der billigen Gnade zu schreiben. Deswegen, wenn einer sagt, Werke sind nicht nötig, Der ist nicht in Christus und Christus nicht, ist nicht in ihm. Denn Christus ist kein Knecht der Sünde. Deswegen betont sie das so stark und sagt, die Werke müssen da sein. Und wir müssen wirken, dass die Werke da sind. Und dann erklärt sie natürlich, was das ist. Martin hat es so schön vorgelesen. Glaube. Der Glaube allein. Denn der Glaube ist der Arm. Merkt euch diesen Satz. Der Glaube ist der Arm, der die Verheißungen Gottes und die Gerechtigkeit Gottes erfasst und sich zu eigen macht. Das ist unser Werk, dass wir glauben an den, den Gott gesandt hat. Merkt ihr jetzt den, das Evangelium ist kein geteiltes Evangelium. Das Evangelium ist eine klare Linie von Anfang bis zum Ende. Und das Evangelium sagt immer, wir nichts, Christus alles. Christus muss erhöht werden. Schwester White sagte damals 1888, lange genug haben Menschen auf Menschen gesehen, Hilfe von Menschen erwartet, auf Menschen vertraut. Deswegen hat Gott in seiner Gnade eine Botschaft gesandt, durch die die Herrlichkeit des Menschen oder die Ehre des Menschen in den Staub gelegt wird und Christus das für den Menschen tut, was der Mensch nicht aus sich selbst kann. Das sagt Schwester White. Wenn wir das richtig verstanden haben, die Botschaft von 1888, haben wir nie wieder Probleme mit der Bibel, wir haben nie wieder Probleme mit Schwester White und wir werden nie wieder Probleme haben mit unseren Werken, denn die sind nicht mehr da. Die einzigen Werke, die in uns vorhanden sind, sind die Werke Christi, denn unser Leben ist nicht mehr unser Leben, sondern Christi Leben in uns. Das ist das Evangelium. Und wenn es zu einfach ist, viele haben gesagt, das ist zu einfach, das ist zu wenig. Ich muss einen Teil haben, weil der Mensch immer nach Ehre sucht. Bruder Jean Klein hat das immer wieder erwähnt in seinen Predigten, so wundervoll mit seiner zarten Stimme, dass der Mensch immer die Ehre behalten möchte, wenn auch nur ein bisschen, aber er möchte immer Ehre für sich behalten. Und so sagt er, was kann ich tun? Was kann ich tun? Da muss es doch etwas geben, was mein Teil ist, damit ich auch dafür die Ehre bekomme. Nein, die Ehre ist nur von Gott, damit sich kein Fleisch vor Gott rühmt. Das ist das herrliche Evangelium. Ich hoffe, dass wir alle dieses Evangelium ergreifen und uns zu eigen machen. 2. Korinther 5, Vers 21. Hier ist eine herrliche Verheißung, die jeder von uns hier und jetzt haben kann. Hier und jetzt. Es heißt hier, denn er hat den, also Gott hat Jesus, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit aus diesem Grund, aus diesem expliziten, ganz besonderen, speziellen Grund, das ist der Grund dafür, warum er ihn zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm, nirgendwo sonst, in ihm, die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Geschwister, wir bekommen eine Gerechtigkeit, keine geringere Gerechtigkeit als die Gerechtigkeit des Allmächtigen selbst. Des Allmächtigen. Er lebt in uns, in irdenen Gefäßen. Es ist ein herrliches Evangelium, eine wunderschöne Botschaft. Für all die, die das glauben, die Gott einfach glauben, was er sagt. Die Gott nicht als Lügner dahinstellen. Die werden sofort ausrufen, Halleluja, gelobt sei der Herr. Ich bin gerettet, ich bin geheiligt, ich bin gerechtfertigt in Christus. Denn in Christus ist das alles bereits drin. Wenn ich ihn empfange durch den Glauben. Wenn ich einfach nur glaube dem Wort Gottes und mich darauf verlasse, entgegen meiner Logik, entgegen meinem Verstand, entgegen meinem Herzen. Dann wird die Gerechtigkeit wahr in meinem Leben. Und wir werden die Menschen, die wir nie aus eigener Kraft geworden wären. Wir werden Söhne und Töchter Gottes sein. Und Erben der zukünftigen Welt. Erben des Himmelreiches. Erben des Universums. Und werden zur Rechten Gottes sitzen in Christus. Wir haben unseren Platz dort. Deswegen sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr über Engel richten werdet? Über Engel werden wir richten. Wer ist Richter? Wir haben das behandelt am ersten Tag. Wem ist alles Gericht übergeben? Christus. Wir sind Richter. Das bedeutet, wenn ihr eins und eins zusammenzählen könnt, ist ich ist gleich Christus. Christus ist gleich Gesetzgeber und Richter. Ich ist gleich Richter. Denn ich ist gleich Christus, wenn ich gestorben bin. Das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen. Wir müssen unserem eigenen Ich absterben. Und deswegen behandeln wir uns diese Natur, die wir besitzen von Adam her, uns so viel, und wir beschäftigen uns so viel damit, damit wir erkennen, wer wir sind. Damit wir das endlich ablegen. Damit wir uns hassen lernen. Christus sagt, wer seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, sein Hab und Gut und sein eigenes Leben nicht hasst, um meinetwillen, der ist meiner nicht wert. Merkt ihr? Das bedeutet nicht, dass wir unsere Familie hassen sollen, nein. Aber im Vergleich dazu ist uns nichts wichtig außer Christus. Das ist das, was er sagen will. Und als der andere zu ihm kam und sagte, oh Herr, ich will dir nachfolgen, aber lass mich doch meinen Vater zuerst beerdigen. Und er sagte, lass die Toten begraben. Du, folge mir nach. Das bedeutet, erledige nicht dein Geschäft. Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht wert für das Himmelreich. Ist es nicht wert. Denn der hat nicht begriffen, denn das ist das Einzige, wonach wir streben sollen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles zufallen. Und wer das nicht verstanden hat, der ist überhaupt nicht fähig, der ist überhaupt nicht fit, um dorthin zu gelangen. Den kann Gott nicht gebrauchen. Lesen wir einmal 1. Korinther 1, Vers 30. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr, wieder eine abgeschlossene Sache, durch ihn seid ihr in Christus Jesus. Also wir sind in Christus Jesus. Glaubt ihr das? Wie Christus fragte den Mann am Teich Bethesda. Er fragte ihn, glaubst du das? Glaubst du, dass ich dich gesund machen kann? Glaubst du das? Und er sagte, ja, Herr. Dann steh auf, nimm dein Bett und geh. Stehen wir auch auf? Stehen wir auf im Glauben und folgen ihm nach? Und nehmen ihn in uns auf? Das ist die Frage, Geschwister. Oder machen wir aus ihm einen Lügner? Niemand kommt in den Himmel, der Gott zu einem Lügner macht. Dann heißt es weiter, heißt es hier in Vers 30, durch ihn, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Er fasst es deswegen so zusammen, damit wir erkennen, dass wir in Christus eine vollkommene Erlösung haben. Er ist unsere vollständige Erlösung. Wir haben in ihm alles, was wir jemals brauchen werden für alle Ewigkeit. Was wir jemals gebraucht haben, seitdem wir leben, was wir jetzt zur Zeit brauchen und was wir für alle Ewigkeiten brauchen werden, ist alles in Christus. Wenn ihr also Christus habt, was spielt ihr immer noch mit Spielzeug? Was versucht ihr die Gebote zu halten? Was versucht ihr immer noch aus euch etwas Gutes zu machen? Durch irgendwelche Praktiken, durch irgendwelche Dinge, die ihr tut. Und andere sagen, ja, aber jetzt, wo ich bekehrt bin, jetzt muss ich doch zeigen, dass ich, dann bist du nicht bekehrt. Wenn du bekehrt bist, zeigt Christus in dir, dass du bekehrt bist. Und er allein wird der Welt beweisen, das Licht leuchten lassen. Denn ich bin das Licht, sagt er. Ihr seid die Dunkelheit. Ihr seid in der Dunkelheit und seid selbst vollkommen durchdrängt mit Dunkelheit. Deswegen, in dem Moment, wenn sich jemand wieder anmaßen sollte, ich tue dies und ich tue das, um heiliger zu werden oder um besser dazustehen vor Gott oder vor den Menschen. In dem Moment ist in ihm nur noch Finsternis. Und das Licht ist nicht in ihm. Wenn das Licht in ihm ist, würde das Licht in ihm scheinen. Und er bräuchte nicht noch etwas hinzuzufügen zu diesem Licht. Ich habe mal einen Bruder gefragt, ist Christus genug? Und er sagte, nein. Und ich sagte, wie bitte? Ich habe das noch nie gehört von einem Menschen. Christus ist nicht genug. Was brauchst du noch? Was brauchst du mehr? Und er sagte, ich muss etwas tun. Ich sagte, was willst du tun? Der Mensch hatte noch nicht erkannt, dass in ihm nichts Gutes ist. Absolut nichts Gutes. Er sagte tatsächlich, nein, Christus ist nicht genug. Ich war schockiert. Ich bete bis heute für den Bruder. Also in Christus sind wir gemacht. Christus ist von Gott uns gemacht zur Heiligung, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Erlösung. Alles ist in Christus enthalten. Die Fülle der Gottheit leibhaftig ist in Christus. Somit, wenn wir Christus besitzen, haben wir die Fülle der Gottheit leibhaftig in uns. Schlagen wir 1. Johannes 5, Vers 11 auf. 1. Johannes 5, Vers 11. Dann lesen wir ab Vers 10. Wir sollten es ab Vers 7 schon lesen, aber die Zeit drängt uns. Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Was glauben? Ein paar Verse davor erklärt es. Lesen wir Vers 5 von Kapitel 5. Wer ist es aber, der die Welt überwindet? Was ist Welt? Welt ist Sünde, nicht wahr? Fleischlich gesinnt sein. Wer der Freund der Welt ist, ist Gottes Feind. Er sagt hier, wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Christus Gottes Sohn ist? Wenn er weiß, dass er Gottes Sohn ist, weiß er, dass er der Schöpfer ist. Wenn er weiß, dass er der Schöpfer ist, weiß er, wenn er spricht, dann ist es geschehen. Dann ist es in meinem Leben zur Realität geworden. Aber achtet einmal darauf, was ausgesagt wird über die, die das nicht glauben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Das ist in Vers 10. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Gott selbst. Ich war sehr oft auf Missionsreisen. In Polen, Rumänien, Ungarn, Spanien, wo auch immer. Und jedes Mal, wenn ich weg war, hatte ich natürlich nicht nur Heimweh, sondern ich habe mich gesehnt nach meiner Frau. Und es ist immer teuer, aus dem Ausland anzurufen, aus einer Telefonzelle. Und ab und zu hatte ich die Möglichkeit, sie zu Hause anzurufen. Und ich habe immer war darauf bedacht, dass ich ihr nur das Nötigste sage, das, was mir am meisten am Herzen liegt. Und ich sagte zu ihr, gleich nachdem sie aufgehoben hat, sagte ich, oh Schatz, ich liebe dich. Es geht mir gut, ich liebe dich. Das waren die wichtigsten Dinge, die ich ihr sagen wollte. Ich denke an dich, ich liebe dich. Jetzt schaut einmal. Wir wissen, dass Gottes Stimme ab und zu hören war. Die Stimme des Vaters. Und sehr, sehr selten hat man die Stimme des Vaters vernommen aus dem Himmel. Es war einmal bei der Taufe, einmal auf dem Berg der Verklärung und so weiter. Aber jedes Mal, wenn diese Stimme erschallte, was war der Satz, den Gott der Vater gesprochen hat? Ein kurzer Satz, und in diesem Satz ist alles drin, was uns zur Erlösung nötig ist. Und Gott, wenn er etwas spricht, wenn er die Gelegenheit hat, 3 oder 4 Mal zu sprechen, einen kurzen Satz, dann wird er sicherlich das sprechen, was uns am wichtigsten ist. Er sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Glaubt ihm. Hört ihm. Das ist das, was er gesagt hat. Er hat Zeugnis abgelegt von seinem Sohn. Warum? Weil wenn Gott der Vater selbst sagt, das ist mein Sohn, wissen wir, dieser Sohn, in ihm ist das Leben. Und deswegen hat er gesprochen. Es wäre sehr, sehr gut, wenn wir diese Worte betrachten würden in einer stillen Andacht für uns selbst und darüber nachdenken würden, was das bedeutet. Es ist die Stimme des Vaters selbst, die dazu spricht. Matthäus 11. Lesen wir Matthäus 11. Hatten wir Johannes 5? Ja, hatten wir. Vers 12 noch in Johannes. Ich lese es noch kurz. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das bedeutet, wer den Sohn Gottes nicht in sich hat, der hat auch das ewige Leben selbstverständlich nicht in sich. Denn das ewige Leben ist Christus selbst. Er sagt, ich bin das Leben. Dann Vers 13, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Geschwister, ihr lest es täglich. Und er sagt hier, Johannes schreibt hier, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, wie ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ein herrliches Evangelium. Wer will da nicht strahlen vor Freude? Lesen wir Matthäus 11. Matthäus, Kapitel 11. Und dort die Verse 28 bis 30. Das sind die berühmten Verse, wir kennen sie alle. Matthäus 11, Verse 28 bis 30. Dort heißt es, kommt her zu mir, sagt Christus zu allen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wen meint Christus hier? Meint er die Menschen, die auf dem Acker mit Kartoffelsäcken beladen sind und auf ihrem Rücken gehen und gekrümmt sind von der Last? Meint er die? Mühselig, meint er die, die arbeiten und ackern und schuften und schwitzen? Meint er die? Nein. Er meint diejenigen, er sagt, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Mühselig und beladen mit was? Mit Werken, mit Sünde. Mit Werken und die daraus resultierende Sünde. Sie versuchen, er spricht zu denen, die versuchen, durch das Gesetz, durch das Halten der Gebote gerecht zu werden. Zu denen spricht er. Und er sagt zu ihnen, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr seid mühselig in euren Werken, Gutes zu vollbringen, und ihr seid beladen mit der Sünde, die daraus resultiert, aus euren Werken. Und er spricht zu denen und er sagt, kommt her zu mir. Und was ist das Nächste, was er sagt? Ich will euch erquicken. Erquicken bedeutet neues Leben schenken. Ein frisches, neues Leben geben. Ich will euch erquicken. Das wird noch deutlicher, wenn wir weiterlesen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Aber nicht, dass das jemand falsch versteht wieder. Christus möchte nicht, dass wir von ihm lernen, damit wir ihn kopieren. Das kann kein Mensch. Schwester White selbst sagt das. Sie sagt, wer versucht, die Gebote Gottes zu halten, wer versucht, so heilig zu werden wie Gott, der versucht etwas Unmögliches. Deswegen meint Christus nicht das hier, dass wir ihn kopieren. Er meint hier, schaut mich an, denn durchs Anschauen werdet ihr verwandelt. Ihr bekommt eine Erkenntnis von meiner Kraft und von meiner Sanftmut. Und in dem Moment werdet ihr hingezogen zu mir und ihr werdet euer eigenes Ich mir übergeben und ich werde in euch mein Reich aufrichten. Das meint er hier. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Leiber. Steht das da? Nein. Für eure Seelen. Da ist das Problem, das wir haben. Unsere Seelen, dort mühen wir uns ab. Dort sind wir beladen mit der Sünde. Seht ihr? Deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Geist, unseren Willen vollkommen Christus übergeben. Die Sündenlast, die wir tragen, seitdem wir versuchen, Gerechtigkeit in uns zu finden und finden keine, sondern produzieren nur noch Sünde. Und er sagt, kommt her zu mir. Arbeitet nicht weiter. Ich will euch erquicken. Und dann sagt er weiter, schaut einmal, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dort ist die Arbeit, die in uns stattfindet, in unseren Seelen, indem wir versuchen, das Loch des Egoismus zu stopfen. Aber es klappt nicht. Und dann sagt er dann, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie oft habe ich mich ertappt dabei, als ich gebetet habe und habe gesagt zum Herrn, nein, ich habe ihm vollkommen widersprochen. Ich habe ihm gesagt, nein, Herr, deine Last ist schwer, dein Joch ist schwer. Ich habe ihm vollkommen widersprochen. Er sagt, mein Joch ist leicht. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Ich habe gesagt, nein, Herr, ich versuche es und es ist so schwer, deine Gebote zu halten. Selbstverständlich, wenn ihr es versucht, ist ein Ding der Unmöglichkeit, ihr werdet es nie schaffen. Aber Christus sagt, mein Joch, meine Herrschaft. Ein Joch ist eine Herrschaft. Ihr wisst, dass man mit einem Joch zwei Tiere zusammenbindet. Es ist gar nicht so sehr ein Werkzeug, womit man Lasten trägt, sondern vielmehr ein Werkzeug, womit man zwei Tiere zusammenbindet. Und ein kluger Bauer, der weiß, er nimmt immer ein schwaches Tier und ein starkes Tier. Würde er zwei starke Tiere nehmen, würden sie links und rechts reißen und er könnte sie nicht steuern. Aber er lenkt das starke Tier und das schwache Tier zieht einfach mit. Es hat keinen eigenen Willen. Wenn das schwache Tier entscheiden sollte, oh, dort ist schönes grünes Gras, da gehe ich mal weiden. Zieht das starke Tier weiter und das schwache Tier muss mitgehen. Es hat keinen eigenen Willen. Und so müssen wir in Christus werden. Das bedeutet nicht, dass wir unseren Willen verlieren. Wir verlieren den Willen aus freien Stücken. Ja. Wir können uns jederzeit entscheiden. Das bedeutet nicht, dass wir zu Robotern werden. Viele haben mir das auch das gesagt. Dann werden wir zu Robotern. Da habe ich gesagt, nein, nein, du kannst jederzeit entscheiden, dass du aus ihm rausgehst. Aber wer möchte das? Das ist der Punkt. Solange wir unseren Willen ihm unterordnen, sind wir seine Sklaven. Und er hat uns befreit zur Gerechtigkeit. Wir werden Sklaven zur Gerechtigkeit. Das ist direkt ein Vers aus Römer. Wir sollen Sklaven der Gerechtigkeit werden. Schlag mit mir Hebräer 3, Verse 7 bis 11 auf. Hebräer 3. So, wir schließen dann noch ab. Hebräer 3, Verse 7 bis 11. Darum, wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Sie haben gesehen, dass ich der Schöpfer bin und außer mir ist kein Gott, der helfen kann. Mit wem wollt ihr mich vergleichen, spricht der Herr. Ist denn ein anderer Gott, der so donnern kann, sagt er. Hat denn ein anderer Gott die Welt geschaffen? Nein, ich kenne keinen anderen Gott, spricht der Herr. Deswegen weist ihm auf seine Gottheit hin, auf seine Macht. Nicht, weil er sich rühmen will. Nein, um uns zu helfen, damit wir Vertrauen in ihn gewinnen. Damit wir Vertrauen in ihn gewinnen. Und dann sagt er in Vers 11, so dass ich, und dann, sie haben also gemurrt und sie haben seine Werke gesehen, Vers 10, darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie in ihren Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht. Was war der Weg? Das war der Weg des Evangeliums. Und er sagt, sie verstanden meine Wege nicht, sie irren immer hin und her. Was hat Israel versucht? Israel hat versucht, durch Werke gerecht zu werden. Und deswegen sagt Gott, Gott selbst bezeugt, sie irren in ihren Herzen, immer. Und dann sagt er so, dass ich mir schwor in Vers 11, in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Und das ist diese Ruhe, die wir gerade gelesen haben in Matthäus. Wo er sagt, kommt her, alle, die mühselig sind und beladen. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe schenken für eure Seelen. Das ist die Ruhe, die wir empfangen durch den Glauben. Das ist die Gerechtigkeit durch den Glauben. Und er sagt hier, Gott selbst bezeugt, sie sind nicht zu meiner Ruhe eingegangen. Sie haben meine Gerechtigkeit nicht bekommen. Denn sie haben versucht, aus Werken gerecht zu werden. Und so lesen wir Epheser 2, 8 bis 10. Und damit schließen wir ab. Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, heißt es hier. Durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Es ist ein Geschenk, Geschwister. Nehmt es an. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, damit sich kein Fleisch vor Gott rühme. Vers 10, denn wir sind sein Werk. Sein Werk. Was bedeutet sein Werk? Wir sind seine Geschöpfe. Wir sind seine Geschöpfe. Das bedeutet, Moment einmal, sind wir nicht von Adam hervorgekommen? Und von ihm geboren? Von ihm gezeugt? Nein, das ist nicht hiermit gemeint. Das ist nicht die erste Geburt gemeint, sondern die zweite Geburt, die Neugeburt. Und er sagt, denn wir sind sein Werk. Das bedeutet, wir sind seine Schöpfung, geschaffen in Christus Jesus, geboren, hineingeboren in das Wesen Christi, in die Existenz Christi. In Christus Jesus zu guten Werken. Wir sind also zu guten Werken geschaffen. Nicht, dass wir gute Werke erzeugen dann. Sondern erklärt es, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Die Werke sind nicht unsere Geschwister. Sondern die hat Gott vorbereitet vor Anbeginn der Welt, dass wir darin wandeln sollen. Es sind seine Werke. Er ist allein zu rühmen. Er allein ist würdig zu nehmen. Kraft, Lob, Preis, Ehre, Macht und alles, was dazu gehört. Er allein. Er und das Lamm. Ich wünsche mir, Geschwister, dass jeder einzelne von euch triumphiert über Sünde in Christus. Dass ihr erkennt, dass ihr ein Teil von Christus seid. Und dass wenn die Fülle der Gottheit in euch wohnt, dann fehlt euch nichts. Sondern ihr habt eine vollkommene Erlösung und ihr seid Gottes Kinder in Christus. Möge uns Gott helfen, dass wir das alle erkennen. Amen. Amen.